ARD.
Leute, die Sache ist sehr ernst. Wir erleben eine echte Auslöschung. Bitte, bitte, die ganze Welt muss handeln. Wir werden hier ausgelöscht.
Eine Frau der alawitischen Minderheit im Westen Syriens. Die Zivilbevölkerung dort leidet und fürchtet weiter um ihr Leben. Dazu gleich mehr.
Vorher sprechen wir über die Verhandlungen in Saudi-Arabien über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs.
US-Tech-Milliardär Elon Musk zofft sich mit der polnischen Regierung.
Der Druck auf die ukrainischen Truppen in den besetzten Gebieten in Russland nimmt immer mehr zu.
Außerdem hat das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI Zahlen zu den weltweit größten Waffenimporteuren veröffentlicht.
Und in Doha gehen die Verhandlungen über eine weitere Phase der Waffenruhe in Gaza weiter. Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht, das könnte sich in dieser Woche etwa 3000 Kilometer vom Schlachtfeld entfernt in Saudi-Arabien zeigen. Denn dort sollen sich ja die Unterhändler der USA und der Ukraine treffen. Sie wollen ausloten, ob und wie man zu einem Frieden kommen kann.
Genau, da beginnt die heiße Phase ab morgen, dann sollen die Verhandlungen offiziell beginnen. Aber natürlich laufen die Vorbereitungen dazu längst und genau deshalb ist der ukrainische Präsident Selenskyj heute schon dorthin gereist und will sich mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman treffen.
Und wer ist jetzt alles dabei bei den Gesprächen?
Ja, Selenskyj nimmt mehrere Minister mit. Kein Wunder sicher, es geht ja für die Ukraine um einiges, möglicherweise sogar um die Existenz immerhin. Und da ja auch US-Präsident Trump gerade erklärt hat, er weiß gar nicht so genau, ob es die Ukraine noch lange geben wird, dürfte das die Spannung und auch die Anspannung der Beteiligten noch erhöhen. Also dabei sind unter anderem Selenskyjs Stabschef, Außenminister Sibiya und Verteidigungsminister Umerov. Und auch die USA reisen mit einer größeren Delegation nach Saudi-Arabien, angeführt von Außenminister Rubio.
Gibt's denn schon konkrete Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen?
Ja, zu hören war heute, dass die Ukraine bei den Gesprächen auch noch einmal für eine Waffenruhe in der Luft und auf See werben will. Ziel ist hier sicher, die eigene Bevölkerung mal wieder durchatmen zu lassen, die ja nach wie vor und vor allem nachts immer wieder relativ wahllos aus Russland mit Raketen und Drohnen angegriffen wird. Zum anderen aber, sagt Kiew, wäre ein Aussetzen des Luftkriegs auch international recht einfach zu überwachen.
Wie stehen denn die Chancen, da einen Schritt voranzukommen?
Ja, das ist sicher schwer einzuschätzen. Man muss sagen, dass dieser Vorschlag der Ukraine ja nicht ganz neu ist und dass Russland den bereits einmal abgelehnt hat. Denn der Kreml vermutet dahinter, dass die Ukraine die Feuerpause nutzen will, um sich neu zu sortieren auf dem Schlachtfeld und möglicherweise neue Kräfte zu sammeln. Und man ahnt es schon, genau daran hat Russland natürlich überhaupt kein Interesse. Letztlich, das muss man ja nochmal klar sagen, hängt es an Russlands Machthaber Putin. Er hat den Angriffskrieg begonnen und kann oder könnte ihn auch entsprechend schnell beenden.
Wie haben sich denn die USA vor den Gesprächen geäußert? Das Verhältnis zur Ukraine zumindest hat sich ja in den letzten Wochen, naja, sagen wir mal, doch sehr verändert.
Also in Richtung Russland nach wie vor nicht viel, muss man sagen. Man hört fast nichts von Forderungen in Richtung Kreml. Stattdessen haben wir ja alle noch die Bilder vom Eklat zwischen Trump und Selenskyj im Oval Office vor Augen, als der Ukrainer stark unter Druck gesetzt wurde. Es sieht also weiter nach einer Art Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie der Amerikaner gegenüber der Ukraine aus. Getreu dem Motto, wenn ihr mitspielt, und zwar so wie wir uns das denken, dann geben wir euch auch etwas, aber eben nur dann.
Ja, das Hin und Her von US-Präsident Trump ist dann ja sozusagen Teil des Plans. Er hat ja gerade wieder eine neue Kehrtwende hingelegt, ne?
Genau das meine ich. Die USA haben die Ukraine ja von Geheimdienstinformationen abgeschnitten und auch die Waffenlieferungen eingestellt. Jetzt hat Trump gesagt, die Phase, in der wir den Informationsaustausch mit der Ukraine ausgesetzt haben, die ist so gut wie beendet. Und im gleichen Atemzug fügt Trump dann hinzu, er rechnet mit sehr guten Friedensgesprächen in Saudi-Arabien in dieser Woche.
Im Moment aber ist die Ukraine ja noch von den Informationen der US-Aufklärung abgeschnitten, mit den entsprechenden Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld. Und gestern ist jetzt eine weitere Episode des Hin und Her dazugekommen.
Ja, ganz genau. Es geht um das Satellitensystem Starlink des Tech-Milliardärs Elon Musk. Das steht der Ukraine noch zur Verfügung und die Sorge war groß, dass die USA auch hier Kiew von wichtigen Informationen abschneiden werden. Das will er gar nicht, hat Musk zwar beteuert, aber daran hat sich trotzdem ein bizarrer Streit entzündet und zwar mit Polen, erklärt unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth.
Elon Musk hat auf X geschrieben, wenn ich Starlink abschalten würde, würde die gesamte ukrainische Frontlinie zusammenbrechen. Dann hat Musk zwar später auch klargestellt, Starlink wird seine Terminals niemals abschalten und wir würden das nie tun und auch nie als Verhandlungsmasse einsetzen. Aber nach Musks erstem Post war die Aufregung schon im Gange. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat Musk kritisiert und klargestellt, dass Polen schließlich die Kosten für Starlink zahlt. Musk hat daraufhin geschrieben, sei still, kleiner Mann. Und dann hat sich auch noch US-Außenminister Marco Rubio in die Diskussion eingeschaltet. Er hat Sikorski vorgeworfen, dass er Dinge erfindet und niemand mit dem Abschalten von Starlink gedroht hat und dass er sich besser für Starlink bedanken sollte. Rubio hat geschrieben, ohne Starlink hätte die Ukraine den Krieg schon längst verloren und die russischen Truppen stünden jetzt an der Grenze zu Polen. Auch wenn Elon Musk ja später klargestellt hat, dass sich die Ukraine auf Starlink verlassen kann, waren der Ärger und die Sorge nach seinem ersten Post vorprogrammiert. Denn die USA haben ja gerade erst auch den Zugang zu Geheimdienstinformationen für die Ukraine gestoppt.
Also sei still, kleiner Mann. Das sind ja schon so Zitate und Umgangsformen, die ich ein bisschen befremdlich finde. Immerhin ist Polen ja nach wie vor ein Verbündeter der USA.
Ja, es sind die Umgangsformen der Trump-Regierung, muss man sagen. Aber die Polen, die wollten das nicht so einfach unkommentiert hinnehmen. Ministerpräsident Tusk schrieb bei X in Richtung USA, niemals Arroganz, liebe Freunde, denkt darüber nach. Wahre Führung bedeutet Respekt für Partner und Verbündete, selbst für die Kleineren und Schwächeren. Tja, namentlich wurde Musk da also nicht genannt, aber ich sage mal, wenn man X als Plattform wählt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass vor allem Elon Musk das dann auch mitbekommt.
Dann ist es ja nach wie vor so, dass auch die Ukraine zumindest kleine Teile von Russland besetzt hält. Das sollte der Ukraine bei möglichen Friedensgesprächen einen Vorteil verschaffen, aber die erkämpften Gebiete auf russischem Territorium scheinen jetzt nach und nach wieder verloren zu gehen.
Genau, es ist natürlich immer ganz schwer, die aktuelle Lage dort tatsächlich einzuschätzen. Gerade in Kriegszeiten gibt es kaum gesicherte Informationen. Aber es scheint, als wenn der Druck auf die ukrainischen Truppen tatsächlich deutlich zunimmt. Russische Militärblogger berichten das. 3 weitere Dörfer haben die russischen Truppen zurückerobert. Und die Ukrainer wiederum melden, dass hinter dem Vorgehen Russlands der Versuch steckt, über Umwege auf ukrainisches Gebiet vorzudringen in die Region Sumy, um dann praktisch die Nachschubwege der Ukrainer für deren Front abzuschneiden. Und tatsächlich scheint das auch zu funktionieren. Die ukrainischen Truppen auf besetztem russischen Gebiet, so heißt es, stehen unter immer größerem Druck.
Mir geht es ja oft so, dass Kriege und auch der Krieg in der Ukraine sehr abstrakt erscheinen und man sich so das ganze Ausmaß gar nicht richtig vorstellen kann. Das ändert sich für mich immer dann, wenn es so neue Statistiken und Zahlen zum Krieg gibt, also Zahlen zu Soldaten, Waffen und Ähnlichem. Jetzt aktuell zum Beispiel vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Das untersucht jedes Jahr, wie sich die Waffenproduktion und der Export entwickeln.
Genau, und an diesen Zahlen kann man schon erkennen, dass insgesamt deutlich mehr auf- als abgerüstet wird weltweit. Und man sieht, welche Bedeutung mit Blick auf Rüstung der Ukraine-Krieg international hat. Mehr weiß unsere Stockholm-Korrespondentin Sophie Donges.
Kein anderes Land auf der Welt hat in den Jahren 2020 bis 2024 so viele Waffen importiert wie die Ukraine. Mehr als 35 Staaten lieferten dorthin, insbesondere seit Russland 2022 das gesamte Land angriff. Etwa die Hälfte der Waffen kam laut dem SIPRI-Bericht aus Europa, die andere Hälfte bisher aus den USA. Dass Präsident Trump die Lieferungen gestoppt hat, ist ein ernsthaftes Problem für Kiew, sagt der Stockholmer Friedensforscher Peter Wiesemann.
Well, it means that Ukraine will be, not be
die Ukraine wird nicht in der Lage sein, viele der Waffen zu erwerben, die sie haben möchte. Wir schätzen, dass knapp die Hälfte der Großwaffen in den letzten Jahren aus den USA kam. Wenn die USA keine Waffen liefern, wird das einen sehr großen Einfluss haben. Auch viele andere europäische Staaten rüsten weiter auf und bestellen mehr als die Hälfte der Waffen in den USA. Gleichzeitig zeichne sich ein Trend ab, die eigene europäische Rüstungsindustrie zu stärken und sich damit unabhängiger zu machen. Die Stockholmer Friedensforscher vergleichen in ihrem Bericht immer 5 Jahreszeiträume. In den Jahren 2020 bis 2024 haben die Europäer ihre Waffenimporte im Vergleich zu den 5 Jahren davor um 155% gesteigert. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und wegen der Unsicherheit in Bezug auf die künftige US-Außenpolitik. In den letzten 3 Jahren ist die Nachfrage massiv gestiegen, was zu vielen Bestellungen geführt hat. Die Lieferungen stehen aber noch aus. Bisher sehen wir vor allem, dass die Staaten mehr Rüstungsverträge abgeschlossen haben. Das wird in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Waffenimporte führen. Over the coming years by European states. Nach wie vor sind die USA mit Abstand der größte Waffenexporteur der Welt. Auf Platz 2 lag lange Russland, doch inzwischen belegt Frankreich diesen Platz. Die russischen Absätze auf dem internationalen Rüstungsmarkt sind massiv zurückgegangen. Dafür gibt es laut dem SIPRI-Bericht mehrere Gründe.
India looked elsewhere in Europe, in the US for arms, whereas China.
Indien kauft lieber in Europa und den USA. China hat eine eigene Rüstungsindustrie aufgebaut und braucht keine russischen Waffen mehr. Seit der Westen ab 2022 seine Sanktionen verschärft hat, fällt es Russland schwerer zu produzieren und zu exportieren. Und natürlich braucht Russland die Waffen auch selbst, um sie in der Ukraine einzusetzen. Deutschland liegt weltweit auf Platz 5 der Waffenexporteure. Deutsche Rüstungsunternehmen seien beliebte Produzenten von Schiffen oder Panzern, sagt SIPRI-Experte Wiesemann. Sie haben Märkte in wichtigen Ländern erobern können. Israel und Singapur haben Marinesysteme von deutschen Herstellern gekauft. Und Ägypten hat Fregatten und Luftverteidigungssysteme bestellt. Und dann gab es natürlich sehr umfangreiche Lieferungen von Waffen und anderer Ausrüstung in die Ukraine. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Organisation, die jährlich Berichte beispielsweise zu Waffenhandel, Rüstungsindustrie und Militärausgaben veröffentlicht. Finanziert wird das Institut in wesentlichen Teilen von der schwedischen Regierung.
Dann lass uns doch jetzt zu unserem zweiten Schauplatz in diesem Podcast kommen, der Nahe Osten und Umgebung. Neue Nachrichten aus Syrien beunruhigen da aktuell. Lange Zeit gab es ja die Hoffnung, dass der Sturz von Langzeitherrscher Assad ohne weiteres Blutvergießen auskommt. Nun aber ist es im Westen des Landes zu einer Welle von Gewalt gekommen.
Und nicht nur das, von ethnischen Säuberungen ist dort die Rede. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sitzt ja in Großbritannien, sie berichtet über mehr als 1300 Zivilisten, die ermordet wurden, darunter auch viele Frauen und Kinder. Und zwar während der Zusammenstöße von Truppen der neuen Übergangsregierung und, so heißt es, Anhängern des gestürzten Langzeitdiktators Assad. Unklar ist noch, wer tatsächlich hinter der Ermordung steht. Die Regierung weist das zurück und macht radikale Islamisten für die Tat verantwortlich. Eines aber ist klar, die Zivilbevölkerung leidet. Das berichtet aus Kairo Moritz Behrendt.
Es sind dramatische Hilferufe von Alawitinnen und Alawiten aus den Küstengebieten im Nordwesten Syriens, die uns erreichen.
Ich will nicht, dass mein Name in irgendeinem Bericht erscheint, denn wir sind noch immer in Gefahr und werden bedroht.
Auch eine andere Frau spricht von unermesslicher Angst. Auch sie will lieber anonym bleiben.
Wir können nicht essen. Wir sind in unseren Häusern wie gefangen, haben Angst rauszugehen. Wer sich vor die Tür wagt, wird entweder getötet oder entführt. Wir können einfach nicht wissen, wer uns da erwartet.
Es ist der heftigste Gewaltausbruch, den Syrien seit dem Sturz des Assad-Regimes erlebt. Die Regierung macht dafür in erster Linie bewaffnete Assad-Anhänger verantwortlich. Sie hat aber auch Übergriffe auf alawitische Zivilisten durch islamistische Kämpfer eingeräumt. Übergangspräsident Ahmed al-Shara äußerte sich nach einem Moscheebesuch eher lapidar. Was im Land geschieht, das sind Herausforderungen, mit denen wir gerechnet haben. Wir müssen die nationale Einheit und gesellschaftlichen Frieden bewahren. Später berief der Präsident ein Komitee ein, das, so heißt es in dem Dekret, die Ereignisse an der syrischen Küste untersuchen soll. Und zwar sowohl Vergehen an Zivilisten als auch Angriffe auf Sicherheitskräfte durch Anhänger des Ex-Präsidenten Assad. Von Massakern ist nicht die Rede. Dagegen wird Rami Abdulrahman deutlich. Er spricht von hunderten getöteten Zivilisten. Der Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte der ARD, Den Massakern ging ein öffentlicher Aufruf zum Dschihad voraus, als wäre es eine Kriegsschlacht. Es gibt Videoaufnahmen, in denen gesagt wird, wir sind gekommen, um die Alawiten zu töten. Sie sagten nicht, wir sind gekommen, um die Assad-Anhänger zu töten. Das zeigt, dass es sich um eine ethnische Säuberung handelt. Das darf nicht straflos bleiben. Abdulrahman arbeitet von Großbritannien aus. Er dokumentiert seit Jahren das Kampfgeschehen in Syrien und verfügt über ein dichtes Netz von Informanten im Land. Viele Alawiten ärgert es, dass sie regelmäßig als Anhänger des Assad-Regimes dargestellt werden. Richtig ist, die Alawiten waren als Wehrdienstleistende in der syrischen Armee überrepräsentiert. Aber für die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft war das auch eine Falle. Auch unter den Alawiten gab es zahlreiche Regimegegner. Einer, der vor Assad nach Deutschland geflohen ist, sagt:
Die Alawiten waren richtig froh, dass Assad weg ist, dass Assad nicht mehr an die Macht ist, dass Assad unsere Kinder nicht mehr einfach in den Krieg schickt.
Islamisten in Syrien haben die Alawiten als Abtrünnige vom Glauben bezeichnet und die aktuelle Regierung in Damaskus habe die Glaubensgemeinschaft an den Rand gedrängt. Das alles habe zu den aktuellen Gewaltexzessen beigetragen. Seine Familie, sagt der Mann, musste sich in den letzten Tagen zwischen Oliven- und Orangenbäumen verstecken.
Es gab 4 Stunden, ich hatte keinen Kontakt mit meiner Familie. Dort, ich wusste nicht, ob meine Familie lebt oder nicht. Das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens.
Die Angst ist noch längst nicht weg. Alawiten rufen die internationale Gemeinschaft auf, sich für Fluchtkorridore aus den syrischen Küstengebieten einzusetzen. Momentan sind sie dort gefangen. Die Straßen in die Region hat die syrische Regierung gesperrt.
Dann lass uns doch noch kurz auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas schauen. Wie schon bei der Ukraine wird auch hier ab heute verhandelt. Oder weiterverhandelt, muss man ja sagen.
Genau so ist es. Israel hat eine Delegation nach Doha geschickt. Die Gespräche über eine Feuerpause in Gaza sollen weitergehen. Und noch immer sind 2 Dutzend lebende Geiseln im Gazastreifen, zumindest nach israelischen Informationen. Und die will man natürlich schnellstmöglich frei bekommen. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass auch die Terrororganisation Hamas guter Dinge ist, was die Gespräche betrifft. Ein Sprecher hat gesagt, es gebe positive Anzeichen dafür, sich zu einigen auf eine längere Phase der ja schon begonnenen Waffenruhe.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio war Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.